Allah, geschätzte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer Vertiefung zum Tablet Hadasot, in der Folge zu den vielen Vertiefungen, die wir zum Kitab Aqdas hatten. Und im Tablet von Hadasot haben wir die ersten Absätze und die Einführungsrede von seiner Heiligkeit Baha'u'llah schon zum Gegenstand unserer Betrachtung gemacht, das letzte Mal. Und jetzt folgt eigentlich an jener Stelle ein Gebet, womit wir eben auch dann eine Andacht einleiten können an dieser Stelle. Und dann werden wir uns weiterführend mit dem Tablet auseinandersetzen. Dann kann vielleicht Elke das Gebet für uns rezitieren.
Ruhm sei dir, o Herr der Welt, du Sehnsucht der Völker, der du offenbar geworden bist im größten Namen, wodurch das Meer deines Wissens, die Perlen der Weisheit und des Wortes aus ihren Muscheln treten ließ und die Sonne deines Antlitzes bei ihrem Aufgang die Himmel göttlicher Offenbarung mit ihrem Lichte schmückte. Ich bitte dich, bei dem Wort, das deinen Beweis unter deinen Geschöpfen vollendete, und dein Zeugnis unter deinen Dienern erfüllte. Gib deinem Volk die Kraft zu allem, was das Angesicht deiner Sache in deinem Herrschaftsgebiet strahlen lässt, was die Banner deiner Macht unter deinen Dienern hisst und die Fahnen deiner Führung durch alle deine Reiche trägt. O mein Herr, du siehst, wie sie sich an das Seil deiner Gnade klammern, wie sie sich fest an den Saum des Gewandes deiner Wohltätigkeit halten. Verordne für sie, was sie dir näher bringt, und halte sie fern von allem außer dir. Ich bitte dich, du König des Seins, du Beschützer des Sichtbaren wie des Unsichtbaren, lass jeden, der sich erhebt, deiner Sache zu dienen, zu einem Meere werden, das nach deinem Wunsche wogt, und entflamme ihn mit dem Feuer deines heiligen Baumes, das vom Horizont deines Willens strahlt. Wahrlich, du bist der Mächtige, den weder die Macht der ganzen Welt noch das Ungestüm der Völker schwächen können. Es gibt keinen Gott außer dir, dem einen, dem Unvergleichlichen, dem Beschützer, dem Selbstbestehenden. O du, der du den Wein meiner Äußerung aus dem Kelch meiner Erkenntnis getrunken hast. Heute waren im Rauschen des göttlichen Lotusbaumes, den der Herr der Namen mit der Hand himmlischer Macht im allerhöchsten Paradiese gepflanzt hat, folgende erhabene Worte zu hören. Das erste Tars und der erste Lichtstrahl, der am Horizont des Mutterbuches anbricht, ist, dass der Mensch sich selbst erkennen und unterscheiden soll, was zur Erhöhung und Erniedrigung, zum Ruhm und Schande, zu Reichtum und Armut führt. Wenn der Mensch die Stufe der Erfüllung und seine Reife erlangt hat, bedarf er des Wohlstands. Wohlstand, den er durch Handwerk und Beruf erwirbt, ist nach Ansicht der Weisen und vor allem in den Augen von Dienern, die sich ganz der Errichtung der Welt und der Belehrung ihrer Völker widmen, lobens- und empfehlenswert. Solche Diener sind wahrlich Mundschenken, wie die Lebenswasser der Erkenntnis, Führer auf dem Weg zur Vollendung. Sie leiten die Völker der Welt auf den gerechten Pfad und unterweisen sie in allem, was Fortschritt und Erhöhung der Menschen fördert. Der gerade Pfad ist derjenige, welcher den Menschen zum Morgen der Wahrnehmung, zum Dämmerort wahren Verstehens führt und ihn zu dem bringt, was ihm zu Ruhm, Ehre und Gnade gereicht. Wir hoffen, dass durch die Gnade des Allweisen, des Allwissenden, trübender Staub beseitigt und die Wahrnehmungskräfte gestärkt werden, damit das Volk den Zweck erkenne, für den es ins Leben gerufen wurde. An diesem Tag ist alles erwägenswert, was die Blindheit mindert und die Sehkraft stärkt. Solche Sehkraft ist der Träger wahren Wissens und sein Führer. In der Tat beruht nach Ansicht der Weisen Urteilskraft auf scharfer Sehkraft. Das Volk Bahas muss in jeder Lage befolgen, was passend und ziemlich ist, und muss die Menschen dazu anhalten.
Ja, vielen Dank, Elke. Damit haben wir eingehend also das Gebet hören dürfen, das seine Heiligkeit Baha'u'llah hier im Tablet von Tadasat vor den weiteren Weisungen, die offenbart werden, darlegt. und dann eben auch das erste Terras. Und darüber wollen wir uns jetzt im Folgenden vielleicht ein paar Gedanken machen. Nichts zu dem, was wir das letzte Mal schon gehört hatten, da wo seine Heiligkeit Baha'u'llah eigentlich über die Oberhoheit seiner Sache spricht und darüber, dass das Zeitalter angebrochen ist, in der das Wort der Verneinung, ihr erinnert euch noch, ausgetilgt wurde oder beziehungsweise der Einfluss von den destruktiven Kräften in der Welt des Seins genommen wurde und nunmehr bestätigt ward, dass der Buchstabe der Bestätigung, das Wort der Bejahung sozusagen unerreichbar hoch steht, was auch nichts anderes bedeutet, als dass der Wille Gottes, sein Königreich auf Erden zu errichten, verwirklicht werden wird. Nachdem kommt dann also jetzt hier im Lohetarazat ein Gebet, seine Heiligkeit Baha'u'llah fährt mit einem Gebet fort, in welchem also der Betende zunächst die Größe dieser Offenbarung preist, und um die Größe der Offenbarung ging es hier auch in den zwei Absätzen davor, dass diese Offenbarung so groß ist, dass keine andere Wirkkraft mehr die Verwirklichung ihrer Absicht aufhalten kann. Und jetzt hier wird wieder die Größe dieser Offenbarung gepriesen, indem bezeugt wird, dass mit Baha'u'llah die höchste Manifestation Gottes erschienen ist, durch dessen Kommen die inneren Geheimnisse und Kenntnisse der Menschheit enthüllt wurden. Das lesen wir an der Stelle, wenn es im Gebet heißt, Perlen der Weisheit und des Wortes aus ihren Muscheln treten ließ, ja. Das heißt, Geheimnisse wurden enthüllt. Konzepte wurden dargetan, die den Menschen bis da nicht manifest waren. Und das Antlitz Gottes ist sichtbar geworden. Da heißt es im Gebet, die Sonne deines Antlitzes bei ihrem Aufgang die himmelgöttliche Offenbarung mit ihrem Lichte schmückte. Das bedeutet, dass das Gesicht Gottes sichtbar geworden ist. Das heißt, dieser jüngste Tag ist passiert, weil am jüngsten Tag soll Gott erscheinen und das Gericht über die Menschheit halten. Baha'u'llah sagt er davor, dass die Buchstaben der Verneinung nun in diesem Urteil von Gott jede Wirkkraft verlieren und dass der Buchstabe der Bejahung triumphieren wird. Das ist das Gericht, das Gott über die Menschheit gehalten hat. Er selber ist sichtbar geworden, hat die Geheimnisse des Seins den Menschen enthüllt und uns dementsprechend, und darum geht es ja auch im ersten Taras, zur Reife geführt, weil uns jetzt Kenntnisse und Geheimnisse klar gemacht werden, die vorher für uns nicht zu ergründen waren, befinden wir uns eigentlich an der Schwelle zur Reife, und darum geht es ja am ersten Teil aus, sich selbst zu erkennen, und das bedeutet dann eben die Erfüllung der inneren Reife zu erlangen und dergleichen, aber dazu kommen wir gleich. In dem Gebet fleht der Betende darauf hin, sich der unermesslich erhabenen Größe dieser Offenbarung bewusst, also um die Gnade und die Ehre dieser herrlichsten Offenbarung dienen zu dürfen. Also weil wir uns bewusst sind, wie unermesslich einzigartig diese Offenbarung ist, erbitten wir darum, dass wir ein Werkzeug für den Dienst an dieser Sache sein dürfen, dass uns die Ehre zuteil wird, dieser herrlichen Sache zu dienen, denn dies ist wahrlich, was den Menschen Gott näher bringt. Und daher heißt es dann auch im Gebet, oh mein Gott, du siehst, wie sie sich an den Seil deiner Gnade klammern, wie sie sich fest an den Saum des Gewandes deiner Wohltätigkeit halten, und dann, wo halt eben fortfolgend dargelegt wird im Gebet, dass man die Sehnsucht hat, das Verlangen hat, davon beseelt ist eben, dem Glauben dienen zu dürfen, dem Willen Gottes dienen zu dürfen, wie er sich in dieser Offenbarung der Menschheit vermittelt. Nach dem Gebet, in welchem der Betende also um Entflammtheit und also um Dienstbarkeit auf dem Pfade der Sache Gottes erbittet, richtet sich ihm seine Heiligkeit Baha'u'llah daraufhin unmittelbar an den Adressaten des Tabletts, der im tieferen Sinn dann zugleich jeder zu sein vermag, der vom Wein seiner Äußerung aus dem Kelche seiner Erkenntnis getrunken hat, wie es hier seine Heiligkeit Baha'u'llah dartut. Also jeder, der vom Wein seiner Äußerung aus dem Kelch seiner Erkenntnis getrunken hat, das ist diese Stelle, O du, der du von den Wein meiner Äußerung aus dem Kelche meiner Erkenntnis getrunken hast, heute waren im Rauschen des göttlichen Lotusbaumes, denn der Herr, der Name mit der Hand himmlischer Macht, im allerhöchsten Paradies gepflanzt hat, folgende erhabene Worte zu hören. Also diese folgenden erhabenen Worte sind an jeden gerichtet, der vom Wein seiner Äußerung aus dem Kelche seiner Erkenntnis getrunken hat. Und da wird dann dargelegt, punktuell werden dann eben die Schmuckstücke, die sogenannten Taras dargelegt, die das Wesen und das Denken des Gläubigen an diesem Tag durchdringen müssen, als signifikante Aspekte des Glaubens, des Bekenntnisses zu Baha'u'llah. Noch ganz kurz zu der Symbolik des Weines, das hat mich schon häufiger erwähnt, aber da Wein, wie uns jetzt mittlerweile bewusst ist, unter anderem mit der Mystik und den Schriften des Glaubens symbolisch für das wahre Verständnis gebraucht wird, wahre Verständnis, scheint hier also die Anrede zu meinen, dass dem Menschen durch die Erkenntnis um die Sache Baha'u'llahs, also durch die Zuwendung zu ihm, wahres Verständnis der göttlichen Äußerungen und damit eben der Wahrheit zuteil wird. Ja? Und dementsprechend ist also, wenn hier gesagt wird, der du vom Wein der Äußerung aus dem Kelch meiner Erkenntnis getrunken hast, ist nichts anderes gemeint, als dass du dich mir zugewandt hast und damit einen Anteil genommen hast, einen Anteil gewonnen hast eben an der Erkenntnis von Wahrheit und an dem, was das wahre Verständnis ist, das dem Menschen gebührt. Und nun kommen wir dann zum ersten Taras, und das ist sehr, 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 sehr spannend, ja, dass der erste Taras tatsächlich diese konzeptuellen Inhalte wiedergibt, die eben hier dann dargelegt werden von seiner Heiligkeit Baha'u'llah. Das erste Taras bezieht sich nämlich auf die Selbsterkenntnis des Menschen und wird ihrer Bedeutsamkeit entsprechend zugleich als der erste Lichtstrahl, der am Horizont des Mutterbuches anbricht, bezeichnet. Ja, der erste Lichtstrahl, das erste Schmuckstück, das den Menschen zieren muss, ist die Selbsterkenntnis. Und interessant ist nämlich hier dabei, wenn wir das jetzt im Zusammenhang mit dem Kitab Ahdas bringen, interessant ist hier, dass die erste von Gott auferlegte Pflicht des Menschen im Kitab Ahdas, was war? Das waren diese Zwillingspflichten. Die Erkenntnis der Manifestation Gottes und die Befolgung ihrer Gebote. Und diese Korrelation, die erinnert an den mystischen Hadith von Imam Ali, den auch die Schriften Baha'u'llahs aufgreifen und zum Gegenstand von Betrachtung und Deutung machen, und welcher besagt, der hat Gott erkannt, der sein eigenes Selbst erkannt hat. Da die Erkenntnis also des Menschen von der Manifestation Gottes aufgrund der ontologischen Grenzen des Menschen nur relativ sein kann, erklärt seine Heiligkeit Baha'u'llah an einigen Stellen seiner Schriften zugleich, dass also diese göttliche Erkenntnis im Grunde auch die Erkenntnis der eigenen Wirklichkeit des Menschen bedeutet. Und dass es das geistige Ziel des Menschen sei, sich selbst zu erkennen. Die Manifestation Gottes, sich hier zuzuwenden, ist die Pflicht, aber wodurch deine Selbsterkenntnis gewährleistet wird. Die eigentliche Pflicht ist im Endeffekt die Selbsterkenntnis. Und das Befolgen der Gebote, was Baha'u'llah im Kitab das gleichsetzt mit der Erkenntnis der Manifestation, und wir sagen jetzt equals Selbsterkenntnis, das Befolgen der Gebote ist die Pflicht der Selbstoptimierung. Du befolgst keine Gebote, um einfach nur Gebote befolgt zu haben. Erkenntnis der Manifestation bedeutet, erkenne dich selbst. Und Befolgung der Gebote bedeutet, optimiere dich selbst. Arbeite an dir, also erkenne deine Bestimmung und arbeite daran, weil Erkennen der Bestimmung ist eine Sache. Viele können Bahai werden oder Karte unterschreiben. Aber dann der Weg, um auch natürlich sich besser zu machen, als man dann halt eben vor des Momentums der Erkenntnis gewesen ist, das ist dann natürlich eine prozesshafte Aufgabe, die dem Menschen auferlegt ist, ja? Und dementsprechend ist also die Erkenntnis der Manifestation Gottes gleichbedeutend mit der Erkenntnis deiner eigenen Wirklichkeit, und das Befolgen der Gebote bedeutet nichts anderes als die Selbstoptimierung, ja? Und deswegen heißt es von seiner Heiligkeit Baha'u'llah auch in der Ehrenlese, dieser Absatz, den ich schon so häufig zitiert hatte: Was immer du deinen Dienern als Pflicht auferlegt hast, damit sie deine Majestät und Herrlichkeit aufs Höchste preisen, ist nur ein Zeichen deiner Gnade für sie, auf dass sie fähig werden, zu der Stufe aufzusteigen, die ihrem innersten Wesen verliehen wurde. Der Stufe der Erkenntnis ihres eigenen Selbstes. Und deswegen habe ich auch so häufig zitiert, dass es in manchen Ausführungen heißt, dass wenn man zu Gott betet, man eigentlich auch nicht mal die Schnittstelle als Manifestation meint, weil auch sie weit erhaben über alle Eigenschaften und Attribute, die ja im Endeffekt im Reich der Namen und Eigenschaften a priori von der Existenz der Manifestation abhängig sind und dementsprechend eigentlich nichts anderes bedeuten als die Zuwendung zu unserem inneren Potenzial. Das heißt also, das, wohin wir uns im Gebet zuwenden, ist das, was wir bestimmt sind zu sein und was unsere Veranlagung ist, und was wir dann in dem Augenblick des Betens noch nicht sind, aber wohin wir streben und wonach wir Vereinigung suchen. Und im Louis Salmon, das ist ein Tablett, das seine Heiligkeit Baha'u'llah offenbarte, heißt es: Die Meditationen des tiefsinnigsten Denkers, die Andachten des Heiligsten der Heiligen, die höchsten Äußerungen des Lobpreises durch menschliche Feder oder Zunge sind nur Abglanz dessen, was durch die Offenbarung des Herrn, ihres Gottes, in ihnen selbst erschaffen wurde. Nochmal. Die Meditationen des tiefsinnigsten Denkers, die Andachten des Heiligsten der Heiligen, die höchsten Äußerungen des Lobpreises durch menschliche Feder oder Zunge sind nur Abglanz dessen, was durch die Offenbarung des Herrn in ihnen selbst erschaffen wurde. Weil manchmal sagt man das, Freunde kriegen Angst, Schachner, was sagst du da? Ist das nicht ein bisschen zu gewagt zu behaupten, ontologisch, dass es hier um die Verwirklichung des menschlichen Potenzials geht, wenn wir uns Gott zuwenden, dass wir uns dann eigentlich uns der Göttlichkeit von uns selbst zuwenden, und wenn wir uns der Manifestation zuwenden, dass eigentlich damit der Abglanz dessen, was ich als Baha'u'llah verstehe, in mir selbst gemeint ist, aber hier diese und jene und andere Stellen in den Schriften Baha'u'llahs bezeugen das unzweideutig. Ja, was immer der Mensch also imstande ist, von Gott zu erkennen, fassen wir nochmal zusammen, sind Attribute, Namen, Eigenschaften, Qualitäten. Die Namen und Eigenschaften sind jedoch nicht der Wesenheit Gottes, entsprechend der Eigenschaften auf eine Instanz bezogen werden müssen, um zu bestehen und existieren zu können. Ohne eine solche Instanz wären die Eigenschaften bedeutungslos, nicht existent, würden in einem Vakuum von Existenzlosigkeit bestehen. Wenn also das Wesen Gottes den Namen und Eigenschaften in der existenziellen Bedingung vorausgeht a priori, so kann es selbst nicht an den Namen und Eigenschaften unmittelbar an der absoluten Bedeutung Anteil haben, ohne auf die Ebene seiner eigenen Bedingungen beschränkt zu werden. Folglich ist also die absolute Wesenheit Gottes über das Reich der Namen und Eigenschaften entrückt, hat das Reich der Namen und Eigenschaften verursacht. Reich der Namen und Eigenschaften ist also eine Wirkung. Die Wesenheit Gottes, also der Urwelle sogar, meine ich ja auch an dieser Stelle nur, ist die Ursache. Und das Reich der Namen ist also eine ontologische Schnittstelle, als ontologische Schnittstelle notwendig, auf dass der Mensch imstande wird, ein Begreifen von Vollkommenheit zu erfahren, ohne dass er nicht befähigt wäre, Perfektion und damit sein menschliches Verständnis von Gott abzustecken. Und wenn nun also der Mensch, der von der unbedingten Vollkommenheit allein deshalb aus Liebe erschaffen wurde, um Anteil an Vollkommenheit zu gewinnen und ihr ähnlicher zu werden, einen anderen Zweck als diesen haben wir schon mehrfach dargelegt, kann es in der existenziellen Ordnung nicht geben, kann es für den Schöpfungsbefehl der absolut bedingungslosen Vollkommenheit nicht geben. Warum? Da die Existenz von Unvollkommenheit nichts zur Perfektion für diese bereits eine existenzielle Zumutung wäre, in Anführungsstrichen. Ist also der Mensch dazu bestimmt, die Namen und Eigenschaften, durch die allein er eine Vorstellung des Göttlichen haben kann, in seinem eigenen Charakter wiederzuspiegeln? Darum geht es eigentlich im Endeffekt. Geistigkeit, Religion, Offenbarung, das alles zusammengefasst und unter einen Nenner gebracht, besagt eigentlich, dass seit jeher der Mensch dazu bestimmt war, sich selbst zu optimieren, sich selbst zu ein größeres Ideal von sich selbst zu denken und nach diesem Ideal auch zu streben. Und im Brief an den Sohn des Wolfes heißt es von seiner Heiligkeit Baha'u'llah: Die Absicht des einen wahren Gottes, erhaben ist seine Herrlichkeit, ist es aus den Tiefen, aus der Tiefe des Menschen, die geheimnisvollen Edelsteine ans Licht zu fördern, die Aufgangsorte seiner Sache und die Speicher der Perlen seiner Erkenntnis. Denn Gott selbst ist der Unsichtbare, der Verborgene, vor den Augen der Menschen verhüllt. Denke über das nach, was der Barmherzige im Koran offenbarte. Keine Schau kann ihn erfassen, aber er erfasst alle Schau. Er ist der Scharfblickende, der alles Kennende. Also, wie es hier heißt von seiner Heiligkeit Baha'u'llah, geht es darum, die Tiefe des Menschen, in der Tiefe des Menschen, die geheimnisvollen Edelsteine ans Licht zu fördern, die er dann beschreibt als die Aufgangsorte der Sache Gottes und die Speicher der Perlen seiner Erkenntnis. Und diese beiden Umschreibungen sind eigentlich Umschreibungen, die an anderer Stelle Baha'u'llah der Manifestation Gottes zuschreibt. Das sozusagen die Manifestationen, die Aufgangsorte der Sache Gottes sind, die Speicher der Perlen der göttlichen Erkenntnis. Und jetzt sagt Baha'u'llah, dass das eigentlich der Mensch ist. Ja? Natürlich sind wir weit davon entfernt, in dieser Dimension zu denken und zu handeln und zu leben. Und deswegen können wir das auch nicht verstehen, wenn ich das sage. Und deswegen viele, die das jetzt vielleicht irgendwann dann, diese Aufnahmen dann eines Tages dann hören werden, werden dann vielleicht sagen, das waren dann vielleicht schon sehr, sehr gewagte Aussagen, die wir ja hier versuchen, auch natürlich mit den Schriften zu unterlegen. Aber der Punkt ist, ich glaube einfach, das ist so weit revolutionär für unser Verständnis. Ja, einfach zum einen wegen der ontologischen Dimension, die dahinter steckt, aber zum anderen ist es so, weil wir nicht in diesen Dimensionen gelernt haben zu denken, sind wir eben auch nicht imstande, in diesen Dimensionen auch tatsächlich dann auch zu handeln und zu leben. Und dementsprechend sind wir auch von dieser Bestimmung beraubt. Diese Dinge müssen gesagt werden, diese Dinge müssen gehört werden, damit wir als Menschen lernen, auch in diesen Dimensionen zu denken. Wenn das in der Bahai-Schrift ist, aber das nicht thematisiert wird, dann wage ich zu behaupten, dass wir einfach nur so durch uns treffen, bei bestimmten Beratungstreffen und ein bisschen Botschaft lesen und so, nicht auf dieses Niveau und Level von Geistigkeit kommen werden, weil uns das einfach nicht bewusst ist. Der Mensch muss das Bewusstsein haben, dass er dieses geistige Vermächtnis in sich trägt, dass er dieses geistige Erbe in sich trägt, dass er diese geistige Verantwortung in sich trägt und dass seine Aufgabe mehr ist als nur die in der materiellen Welt zu schaffenden Community-Ordnung oder sowas, ja, Community-Building. Das alles ist nur Mittel zum Zweck. Worum es wirklich geht, ist dieses geistige Vermächtnis, das der Mensch ist, und das wachzurufen und zu entfesseln. Das geht natürlich nur durch ein Leben des Dienstes. Das geht natürlich nur durch ein Aktivsein in dem Rahmenwerk der Welt der Bedingungen. Dazu kommen wir gleich schon im ersten Taros. Aber was hier an dieser Stelle halt wichtig ist, ist, glaube ich, dass wir nochmal, ich muss nochmal untermauern, nochmal betonen, hervorheben, dass es notwendig ist, dass der Mensch von dieser, dass er diese Vorzugsrichtung, zu der er bestimmt ist, wenigstens im Bewusstsein trägt, ja. Wenn wir darüber nicht sprechen, dann glaube ich, gestaltet sich das viel schwerer für den Einzelnen, auch auf diesem Niveau zu leben. Das ist ja sowieso unendlich schwer. Es ist ja sowieso so, dass man vielleicht in einer ganzen Lebzeit dahin niemals kommen wird, unter den Bedingungen, die jetzt gegeben sind in der Welt und unter den Bedingungen, wie wir halt eben, ja, imstande sind, bestimmte geistige Verpflichtungen auch anzugehen. Aber ich meine, ohne dieses Verständnis glaube ich nicht, dass keiner der geistigen Titanen der Bahá'í-Geschichte jemals zu einem geistigen Titan geworden wäre. Es gibt ja Beispiele auch von Menschen, die es mit Sicherheit geschafft haben, auf dieses Niveau zu kommen. Ja, bestimmte Hände der Sache Gottes, bestimmte andere herausragende Helden der Sache Gottes in der frühen Zeit des Glaubens und so weiter. Und ich glaube halt einfach, was der große Unterschied zwischen diesen Persönlichkeiten war und vielleicht vielen anderen heutzutage, ist einfach das Verständnis um diese Dimension des Seins. Ja, unter anderem ist das, glaube ich, einer der signifikanten Unterschiede. Mit Sicherheit gibt es viele, viele andere ethische Qualitäten auch, die sie natürlich von uns unterscheiden. Aber ich glaube, dieser Aspekt ist auch eben nicht zu vergessen. Das Verständnis um die Größe der Offenbarung, was das Verständnis mit einschließt von der Bedeutsamkeit des Menschseins und der menschlichen Stufe. Ja. Im Endeffekt sollte der Mensch also diese Attribute in seinem Wesen völlig verinnerlichen, so gleich dies der Vereinigung mit dem Göttlichen, die Stufe, auf der das Menschliche vergeht und in Gott aufgeht, das wahre und letzte Ziel der Mystik, ja. Das, was die Mystiker immer beschrieben haben in der Vergangenheit in mystischer Poesie, dass man dann so in Gott aufgehen wird, wie ein Tropfen, der dann das Meer unter sich gewahrt und dann Teil dieses Meeres wird und so. Und Baha'u'llah beschreibt das als unmöglich für den Menschen, dass er ontologisch eins mit Gott wird, aber dieses Streben der Mystiker ist eigentlich, diese Vereinigung mit dem Göttlichen ist die Erreichung von deiner wahren Bestimmung als Mensch, die dem Göttlichen entspricht, was der Mensch an Gott begreifen kann. Also es ist eine Vereinigung mit Gott, ja, aber nicht die transzendente Wesenheit Gottes und nicht der Urwille, die einfach auf einer theologischen anderen Ordnungsklasse befindlich sind, sondern es geht eigentlich um die Vereinigung mit Gott, was das Potenzial des Menschen ist. Ja, wenn also der Mensch zur Verkörperung von Tugenden, Attributen, Namen, Eigenschaften wird, die er in seiner Vorstellung, in seinem Vorstellungsvermögen ihm Gott zuschreibt, so gleicht dies ihm der Entfaltung des eigenen Potenzials und entspricht damit der Vereinigung mit der in ihm gelegten Göttlichkeit. Und so hat derjenige wahrhaft Gott bis zum äußersten Grade des Seinsmöglichen erkannt und erfahren, und dessen wahres Selbst von den Eigenschaften Gottes dann eben durchdringen lassen und dementsprechend verwirklicht sich das, was Imam Ali in dem Hadith sagt, der hat Gott erkannt, der sein eigenes Selbst erkannt hat. Du erkennst Gott durch die Eigenschaften. Wenn die Eigenschaften in dir sind, ist es so, als ob du gleich Gott wärst. Es ist dann eine Ambivalenz dann. Und darum geht es ja in der Aussage von Imam Ali. Und die Selbsterkenntnis, die er dann hier bei Baha'u'llah im ersten Teil daraus hervorhebt, die den Menschen schließlich dazu führen muss, seine Bestimmung in der Aneignung eines edlen Charakters und der Widerspiegelung hehrer Tugenden zu sehen, führt ihn dazu, sich dann auch in den Dienst der Mitmenschen zu stellen, da der Dienst in diesem Leben der einzig wahre Weg ist, um dann eben zum Kanal für all jene erhabenen Namen und Eigenschaften Gottes zu werden, sowie immer mehr über das geistige Ideal von Menschlichkeit zu lernen. Wir alle müssen also in diesem Leben lernen, und dafür reicht es auch einfach nicht, Erziehung von Eltern genossen zu haben oder halt eben zur Schule zu sein und auch so einen sehr guten Abischnitt gehabt zu haben oder in der Uni sehr, sehr gut gewesen zu sein oder Zwischenausbildungen gemacht zu haben. Wir alle sitzen im selben Boot, dass wir lernen müssen von Grund auf, was es heißt, das Ideal von Menschlichkeit zu erkennen. Ja? Und dafür hat ja Gott eben in Abdu'l-Bahá ein Paradebeispiel erschaffen. Und weil Abdu'l-Bahá uns ja auch in Person nicht mehr begegnen kann, nur im Geiste, es gibt auch deswegen das Tablett der Begegnung, also eine Begegnung würde ich nicht sagen, ist nicht möglich, ist absolut möglich mit Abdu'l-Bahá. Er legt ja da, was eine Begegnung mit ihm bedeutet, zum einen im Tablett der Begegnung durch den Dienst, erklärt er ja, durch dieses Streben, Staub auf dem Pfade der geliebten Gottes zu werden. Andererseits heißt es ja auch, wenn man sozusagen einem anderen Menschen Freude bringt, etwas aus reiner Absicht für andere Menschen tut und dergleichen, die Bürde eines anderen Menschen erleichtert, all das sind Wege, diese wahre Begegnung mit Abdu'l-Bahá im Geiste zu erfahren. Aber ich meine, nächst dazu eben, ja, gibt es deswegen ja auch dann halt Zeitzeugenberichte über die Persönlichkeit Abdu'l-Bahá's, die ja eine Schatzkammer sein können für uns, für das persönliche Studium des Lebens Abdu'l-Bahá's, aber auch um zu verstehen, was eben ihn zum Vorbild für die Menschheit gemacht hat, zum Ideal der Menschlichkeit, über das ich ja gerade gesprochen habe. Und darüber hinaus natürlich die unermesslich vielen Schriften Baha'u'llahs, die ja eigentlich dann in Abdu'l-Bahá ein exemplarisches Beispiel finden. Aber im Endeffekt die Auseinandersetzung mit den Schriften, das Schriftenstudium ist unermesslich wichtig und bleibt die Pflicht des Menschen immer, deswegen auch morgens und abends in Schriften lesen, um eben dem Ideal von Menschlichkeit zu entsprechen. Es ist also nicht nur, dass meine Gehorsamspflicht einfach dem nachgeht, die Schriften zu lesen, damit man das gelesen hat und dann nicht eben bestraft zu werden, sondern eigentlich im Endeffekt geht es ja darum, die ewige menschliche Pflicht, das Ideal von Menschlichkeit zu erkennen, das Design des perfekten Menschen zu erfahren, dass man das eben für sich nahbar und greifbar macht. Schriftenstudium ist also nicht nur Schriftenstudium, es ist ein Studium des Lebens, es ist ein Studium des Menschen. Es geht um den Menschen tatsächlich und um den Menschen zu begreifen. Gibt es ja die Stufenordnung in der Welt des Seins von Stein, Pflanze, Tier. Frage, warum gibt es überhaupt Tiere? Ja, weil wir halt einfach nur im Kontrast zu anderen Wesen Schlüsse ziehen können auf etwas anderes. Und es geht alles nur um die Erkenntnis des Menschen. Das ganze Universum, wie Baha'u'llah sagt, ist erschaffen worden, damit der Mensch erkennt, wer er selber ist. Und deswegen, all diese erschaffenen Dinge in der Welt des Seins, in der Ordnung des Seins, bergen Konzepte, Geheimnisse, Botschaften, die hilfreich sein können für uns, um es aristotelisch zu sagen, eine Katharsis zu erfahren, also ein Umdenken zu erfahren, eine Begegnung mit unserer höheren Natur zu haben und zu beschließen, unser Leben vielleicht doch anders auszurichten. Und das macht ja das menschliche Sein ja auch aus, dass man eben mit dem freien Willen das Leben dann auch ausrichten kann. Man kann ein Sünder gewesen sein und dennoch versuchen, das Leben noch besser zu schustern, als es bisher war. Und man kann genauso auch sehr viel gemacht haben für die Sache Gottes oder was auch immer und dann im Endeffekt trotzdem erkaltet werden für den Glauben. Und aber jetzt lassen wir den negativen Fall weg, wofür also insbesondere die Bündnisbrecher als Beispiel herhalten. Der positive Aspekt ist ja interessant. Die Veränderung des Menschen, was wir im Tierreich, Pflanzenreich, im Mineralreich so nicht vorfinden, im ganzen Universum so nicht vorfinden, außer in der Wirklichkeit des Menschen, die in vielen Bedingungen determiniert ist, aber das, was eben ihre Wirklichkeit ausmacht, wer sie beschließt zu sein, im Endeffekt ein Willensentschluss ist. Und das reicht natürlich nicht nur mit Willenskraft alleine und dementsprechend gibt es in der Welt des Seins so viele andere Wirkmechanismen, die erschaffen worden sind, um den Menschen zu erziehen oder um ihm eine Unterstützung zu bieten. Und deswegen heißt es ja auch in einem der verborgenen Worte von seiner Heiligkeit Baha'u'llah, persische verborgen worden ist das ja, wo es heißt, dass sinngemäß aus dem Lehm des Befehls wurde der Mensch erschaffen und heißt es, und bevor er noch aus des Mutters Leib entbunden war, hatte Gott sozusagen für ihn Ohren und zwei Quellen heller Milch erschaffen, Herzen, um ihn zu lieben und Augen, um über ihn zu wachen. Ihr kennt das verborgene Wort vielleicht. Aber davor heißt es, ganz am Anfang vom verborgenen Wort, dass als der Mensch bestimmt war, erschaffen zu werden, dass Baha'u'llah sagt, dass Gott allen Atomen der Welt des Seins bestimmt hat, dass sie eben der Erziehung des Menschen dienen, ja, dass sie dazu erschaffen worden sind, um der Erziehung und der Verwirklichung, Selbstverwirklichung des Menschen zu entsprechen, ja. Und so ist es. Also diese gesamte Welt des Seins ist im Endeffekt eine Plattform, ist eine Realitätsebene, die den Menschen dazu führen soll, dass er an Erkenntnis wächst und dass sein und seine Erkenntnis gipfelt natürlich. Endet nicht darin, aber gipfelt in der Anerkennung der Manifestation Gottes. Und warum sage ich, es endet nicht darin? Weil das auch nur der Beginn ist. Danach ist diese Erkenntnis zu vertiefen und die Schlüsse aus dieser Erkenntnis für das persönliche Leben zu ziehen. Das ist wieder ein weiterer Studienweg des Lebens, ja. Und darum geht es im Endeffekt, das Ideal der Menschlichkeit immer besser zu erkennen und dem zu entsprechen. Und Dienstbarkeit ist also das heilige Element, das allein dem Menschen den Zugang eben zu Reiche der Namen und Eigenschaften zu öffnen vermag. Und die Summe dieser Namen und Eigenschaften sind ja das Ideal, das der Mensch sein soll. Und in den Schriften wird auch das als eine geistige Haltung, als ein universales Lebensprinzip beschrieben, Dienstbarkeit. Das ist nicht nur eine Tätigkeit, es ist eine Haltung, es ist ein universales Gedankenprinzip, ist ein Bewusstseinsprinzip, dass in jedem Augenblick das Wesen des Menschen in seiner Gesamtheit, das Denken des Menschen, das Verhalten des Menschen, das Handeln des Menschen, das Sprechen und das Sein umhüllen müssen. Ja, und ich glaube, da könnte es sein, dass wir vielleicht in unserer menschlichen Entwicklung zu wenig machen. Weil einfach zu sagen, Dienst, jemand soll halt noch aktiver in der Gemeinde sein oder so. Ja, man kann halt in der Gemeinde unendlich viel machen und vielleicht machen die einen oder anderen auch so sehr, sehr viel. Was aber entscheidend ist, ist halt, dass das ja nicht nur mit der Aktivität ausgelotet ist, sondern eigentlich geht es um das Verhalten, das Handeln, das Sprechen und das Sein in jedem Lebensaugenblick. Also das bedeutet, wann immer der Mensch Entscheidungen treffen will, sind folgende Dinge abzuwägen. ob das, was er entscheidet und was er tut und etwas Bestimmtes, was er verfolgt im Leben oder dergleichen, kommt es nur ihm, einer geringen Anzahl an Menschen oder eben einer unbestimmten Menge an Menschen in der Gesellschaft zugute. Und je, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, je anonymisierter das Wesen ist, das von uns profitieren würde, wenn wir etwas tun oder in unserer Geisteshaltung zu unserem Ziel und zu unserer Bestimmung, zu unserer Hoffnung und so weiter, zu unserer Absicht erklären, je anonymisierter dieser andere ist, desto geistiger bin ich als Mensch. Weil ich es dann nicht mehr von Bande, Interesse, Freunde, Clique, Gemeinde und sowas abhängig mache. Und es mündet natürlich absolut darin, dass man Dinge tut für Menschen, die unter anderem auch gar keine, die man niemals kennt oder kennenlernen, niemals kannte, nicht kennenlernen wird und die auch offensichtlich nicht nur Bahai sind. Und dementsprechend eben, das ist die selbstlose, bedingungslose Haltung des Dienstes. Und je mehr, und jetzt kommt wieder zu dem mit der Selbsterkenntnis zu dem Part, je bedingungsloser das ist, was der Mensch tut, und das ist ja die Beschreibung von Dienst, umso eher nimmt der Anteil an der Erkenntnis Gottes, die ja dann nichts anderes als die Erkenntnis von ihm selbst ist. Also warum sage ich Erkenntnis Gottes? Weil die Eigenschaften, die ich in mir entdecke, ja eigentlich von ihm verursacht sind. Aber ich erkenne Gott gar nicht mehr oder weniger, wenn ich diene oder nicht diene, weil ich ja sowieso keinen Zugang zu seiner transzendenten absoluten Wesenheit habe. Was ich erkennen kann und was ich nicht erkennen werde, wenn ich natürlich nichts dafür tue, ist das Göttliche in mir, und das funktioniert zum einen, indem man sich im Bewusstsein, halt in der Gegenwart Baha'u'llahs, empfinden darf und oder dadurch, dass wir an diesen Eigenschaften, ich sage extra und oder, dass wir an den Eigenschaften Anteil nehmen, die wir eigentlich Baha'u'llah zuschreiben und durch die wir Baha'u'llahs Vollkommenheit einem dritten und einer vierten Person vielleicht beschreiben würden. Ja, wenn jetzt jemand fragt, wer ist denn Baha'u'llah gewesen und er hat gar kein historisches Bild, dann würden wir natürlich seine Person und seine Biografie erklären, aber vor allem müssten wir darlegen, welche Vollkommenheit ihn ausmachen. All diese Vollkommenheiten, wenn wir die jetzt mal irgendwo beschreiben würden, einer dritten, sozial dritten Person, ja, irgendeinem sozialen Akteur, diese Eigenschaften und dieses Vollkommenheit ist eigentlich nichts anderes als das, was du auch bestimmt bist, in dir zu entwickeln, und das ist im Endeffekt dann nichts anderes als das, was wir als Erkenntnis Gottes beschreiben. Aber damit du überhaupt dahin kommen kannst, muss eine Erkenntnis vorausgesetzt sein, und das ist die der Manifestation. Und deswegen heißt es ja also im ersten Teil daraus, dass du dich selbst erkennen sollst und dergleichen, aber dass diese Erkenntnis eben von der Erkenntnis der Manifestation abhängt. Und in diesem Zusammenhang offenbart seine Heiligkeit Baha'u'llah dann auch im ersten Teil daraus, dass der Mensch nach der Selbsterkenntnis danach streben sollte, sich einer Tätigkeit, einer Arbeit zu weihen, die der Wohlfahrt anderer dient. Und jetzt könnte man sich ja fragen, das Erste, was wir jetzt beredet haben bis hierhin, ist hochmystisch, hochphilosophisch. Ja? Es geht um die Erkenntnis des Selbstes, Erkenntnis des Selbst stellen wir in so eine Gleichung mit der Erkenntnis Gottes. Auf einmal geht es dir darum, dann brauchst du Wohlstand. Und Wohlstand, den du durch Arbeit und so verdienst, das ist irgendwie, das ist sehr lobenswert, und so heißt es hier in diesem Absatz, wenn man so mehr oder weniger sagen will. Wo ist der Zusammenhang? Und der Zusammenhang ist in dem, was ich gerade gesagt habe. Der Zusammenhang ist, dass wenn das erste Teil daraus die Erkenntnis von dir selbst ist, und übrigens im Ketabach, das war die erste Pflicht, die Anerkennung der Manifestation, und dann folgt dir etwas, gleich in der ersten Pflicht, nicht zweite Pflicht. Erste Pflicht war auch Gebote befolgen. Hier heißt es, du solltest selbst erkennen, und dann geht diese Selbsterkenntnis auch mit einer weiteren ersten Pflicht einher. Das ist also auch eine duale Pflicht. Danach zu streben, einer Tätigkeit, einer Arbeit nachzugehen, die der Wohlfahrt anderer dient und wodurch du eben dann an Wohlstand auch Anteil nimmst. Weil das ist jetzt sehr entscheidend. Ich muss das aus verschiedenen Gründen beleuchten, bevor wir weitermachen. Zum einen ist dieser Absatz so universal wichtig, weil der Geistigkeit in einen anderen Rahmen steckt. Weil normalerweise nahmen ja Mystiker oder so an, ja, wir müssen Gott erkennen oder die selbst erkennen oder auch zum Beispiel auch die Philosophen auch schon. Auch das war das erste Leitbild für die großen Philosophen. Dieser Satz, den Platon ja Sokrates zuschreibt, aber den wir jetzt sozusagen Sokrates zuschreiben würden historisch, das mit dem Erkenne dich selbst und so. Das ist ja essentiell für das menschliche Leben. Das ist ja das schlechthin, was das Leben des Menschen ausmacht, ja. Die Erkenntnis des eigenen Selbstes. Das kommt halt vielen Philosophen auch später nochmal vor, ja. Aber anders als zum Beispiel in der antiken Philosophie oder bei der islamischen Mystik oder so, ist es halt so, dass Baha'u'llah direkt diese Erkenntnis eines Protagonisten in das soziale Handeln mit eingliedert und einbettet. Das ist nicht jenseits der Welt. Das ist nicht eine Weltflucht, die du tun musst wenn du dich selbst erkannt hast, oder um ein geistiges Leben zu führen, oder als die Philosophen nannten es nicht geistig, sondern anders ein philosophisches Leben zu führen, ein Leben, das der Weisheit geweiht ist. All das, dieser Pfad ist nicht durch die Exit-Tür von dieser Welt zu begehen. Das ist in dieser Welt, wie Baha'u'llah betont. Und das ist an diesem Absatz sehr, 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 sehr markant, dass die Selbsterkenntnis gleich Gotterkenntnis direkt in den Zusammenhang von sozialem Handeln gebracht wird. Ja, dass du irgendwie einer Arbeit nachgehen sollst, dass du sogar Wohlstand haben sollst. Also das, was Baha'u'llah hier sagt, ist ja schon etwas, ich sage mal so, mystisch Extremes, weil er sagt sogar nicht nur, dass du sozusagen einfach arbeiten sollst, sondern dass du auch Wohlstand brauchst. Wir kommen gleich dazu. Aber das sagt er ja so, weil es ein absolutes Extrem zu dem ist, wie die Mystiker vorher gedacht haben, dass eigentlich Materialismus einfach generell schlecht ist. Dass also materieller Wohlstand, nicht nur Materialismus, sondern materieller Wohlstand, an materiellem Behagen Anteil zu haben, wurde immer als etwas Schlechtes erachtet. Auch bei den Mönchen finden wir das, unter anderem bei den Buddhisten, aber vor allem im Christentum, wo es diese Leibesfeindlichkeit gibt, dass man generell das Materielle verpönt, als schlecht erachtet, Askese betreiben muss, Selbstkasteiung, sich selbst schlagen muss, es darf nichts geben, woran dein Herz sich erfreut oder so in dieser Welt des Seins oder so. Im Islam geht es ja so weit, dass sogar Musik als verwerflich erachtet wird und dergleichen. Kunst schlecht ist. Man sozusagen auch deswegen Statuen zerstört hat, Kunstsachen kaputt gemacht hat oder so und damit auch Kultur unterwandert hat und so. Aber dieses extreme Denken, das sozusagen Kulturfeindlichkeit geschaffen hat und zum einen ja auch nichts gebracht hat im Fortschritt der Menschen. Wenn auch ein Mystiker jetzt nicht barbarisch war und keine Kultur zerstört hat, aber sich dann irgendwo so eine Höhle zurückgezogen hat, sagt der Baha'u'llah, oder zum Beispiel Mönche, die dann nie geheiratet haben und irgendwie in so einem Kloster dann gestorben sind, das bringt ja der Welt ja nichts. Du hast nichts für die Menschheit hinterlassen, nichts für die Menschheit getan und dementsprechend eben sagt Baha'u'llah, dass diese Askese und dieses Mönchtum und dergleichen eben nicht unbedingt das Wohlgefallen Gottes anziehen. Er hat ja an einer anderen Stelle, haben wir es ja schon gelesen gehabt, bei Bescharat sagt er, dass diese Taten, dass Gott dieser gedenkt, sie annimmt, aber dass sie eigentlich der Welt nichts bringen und deswegen in diesem Zeitalter betont Baha'u'llah, soll der Mensch halt eben, also paraphrasiert, er soll halt einfach in soziales Handeln treten, ja. Und dass die Welt eben von den Früchten, die deinen Lebensbaum behängen, eben profitieren darf und soll, ja. Sogar auch bei der Ehe ist es ja so mit dem Ehevers. Wahrlich, wir alle wollen uns an Gottes Willen halten. Wir haben schon darüber gesprochen, dass dies alle mehrere Bedeutungen hat, aber unter anderem jeder, der irgendwann mal den Weg von diesen zwei Menschen kreuzt, die eben diesen intimen Schritt machen, gerade die Ehe einzugehen, ja. Das heißt also im Endeffekt, alles muss darauf gerichtet sein, was ein Mensch im Leben macht, dass andere davon profitieren dürfen. Deswegen, die Arbeit wird als Gottesdienst beschrieben, aber Askese wird verboten, ja. Zum Beispiel sollst du sogar Bücher über Wissenschaften und sowas lesen und nicht nur allein religiöse Schriften oder sowas. Diese Dinge, die Baha'u'llah bringt, sind absolut neuartig in der Darstellung von dem, was Religiosität und Religion bedeutet, ja. Und es ist ja schon klar, dass man natürlich mit den Vorgaben der früheren Zeit jetzt die Baha'i-Religion nicht mehr definieren können. Das auch nicht so in dieser Art und Weise halt auch so dann zusammenfassen können, wie halt vielleicht Religion in der Vergangenheit so, also was ihr Image und Gimmick gewesen ist, ja. Das ist was völlig Neues. Und was entscheidend ist hier, dass hier Baha'u'llah also von dem Wohlstand auch spricht, weil im Endeffekt es eigentlich folgende Sache wiedergeben soll. Es geht ja nicht um Wohlstand, der akkumuliert wird. Es geht hier nicht um irgendeine kapitalistische Neigung, sondern es geht um Handlungsmöglichkeiten, die der Mensch sich aneignen soll. Darum geht das. Natürlich kann nicht jeder dasselbe Maß an Wohlstand haben oder dergleichen, sondern für Baha'u'llah ist hier entscheidend, dass du dich selbst erkennen sollst und verstehen musst, dass die Verwirklichung von deiner selbst nur funktioniert in Interaktion mit der Welt, in der du stehst. Du kannst dich dieser Welt nicht entziehen. Du kannst nicht nur zu Hause sein und die ganze grumpy bleiben und so weiter und sagen, Gemeinde hat mich enttäuscht und so. Oder die Menschen sind einfach anstrengend. Du musst Teil dieser Welt sein, ja? Und du musst in dieser Welt agieren und der Wohlstand bedeutet hier, und weil an anderer Stelle erklärt das Baha'u'llah so, Wohlstand ist Handlungsmöglichkeit, Handlungsfreiheit. Handlungsfreiheit habe ich jetzt nicht gesagt, sondern Möglichkeit, weil ich damit sagen will, je mehr Möglichkeiten du dir im Leben schaffen kannst, desto mehr kannst du wirken. Ja, das bedeutet also, je mehr man die Möglichkeit hat, irgendwie in das Leben anderer einzuwirken, desto vorteilhafter ist das. Natürlich ist das Gott klar, dass nicht jeder Mensch das gleiche Maß an Wohlstand gewinnen kann, aufgrund von den Umständen im Leben, den Chancen, die halt für manche mehr oder weniger gibt, für den Umständen, die dazu geführt haben, dass wir das eine studiert haben und nicht das andere oder die jene Arbeit nachgehen müssen und nicht die andere oder dass wir halt vielleicht unglücklicherweise mal arbeitslos sind oder was auch immer, sondern darum geht es nicht. Also die Selbsterkenntnis bedeutet ja im Endeffekt, dass du dann der Welt dienen musst und das kannst du ja immer. Und je mehr du also im Endeffekt deine Handlungsmöglichkeiten erweitern kannst in dieser Welt des Seins, desto eine größere Segensgabe ist das ist eine Verantwortung, die damit einhergeht, aber auch ein Segen. Und natürlich habe ich ja auch schon in Vergangenheit gesagt, dass Abdu'l-Bahá gefragt wurde, was Dienst bedeutet, Entschuldigung, was Bestätigung bedeutet. Und er sagte, je mehr Möglichkeiten des Dienstes du bekommst, desto bestätigter bist du, ja. Das heißt, das sind Möglichkeiten, die können wir wahrnehmen, die können wir auch ablehnen, ja. Deswegen, ich meine, das ist ja die Handlungsfreiheit, die da den Menschen gegeben ist. Es gibt viele Gründe, warum wir immer mal wieder nicht bei Kräften sind, um vielleicht unsere Verantwortung und Pflicht auch uns gegenüber. Ich sage extra uns gegenüber. In Wahrheit ist es ja Baha'u'llah gegenüber. Aber Baha'u'llah ist ja viel gnädiger zu uns, als wir uns vorstellen können. Also uns selbst gegenüber, muss man an dieser Stelle auch sagen. Wir nehmen Verlust oder machen Gewinn, wenn wir halt Dinge tun oder nicht. Aber im Endeffekt ist das, was hier Baha'u'llah beschreibt, Handlungsmöglichkeiten, die dir gegeben werden. Größere Vielfalt in die Welt des Seins zu wirken. Und je größer diese Möglichkeiten sind, das sagen wir doch auch immer, wenn wir einen Menschen so betrachten, der so viele Möglichkeiten hat und die auch nutzen kann, dann sagen wir ja so, ja, das ist ein Segen. Er ist gesegnet damit, dass er so viel tun kann damit tatsächlich, ja. Und es gibt viele, die können und nicht genug tun vielleicht in der Welt des Seins, die Welt vielleicht verändern könnten, vielleicht effektiv einen Beitrag dazu leisten können zu ihrer Veränderung und vielleicht zu wenig tun. Und es gibt wenige Menschen tatsächlich, die halt das sind, was Baha'u'llah hier beschreibt, die diese Möglichkeiten wahrnehmen und ihr Äußerstes tun, um damit in die Welt des Seins zu wirken und deren Wohlstand auch dementsprechend auch zunimmt irgendwie, ja. Das gibt es dann auch. Und andere, die halt ihren Wohlstand völlig dann aufgeben für die Welt des Seins, auch nichts dazu gewinnen, außer vielleicht nur in der geistigen Bedeutsamkeit, die ihnen zukommt. Aber ja, es geht im Endeffekt, glaube ich, um dieses Prinzip. Was aber ganz wichtig hier ist, ist eigentlich, dass also im Zusammenhang mit der Selbsterkenntnis Baha'u'llah hier eigentlich betont, dass du danach streben sollst, durch eine Tätigkeit, also durch eine Arbeit, eben zum Wohle anderer beizutragen. Denn der Weg der geistigen Vervollkommnung liegt, wie an anderer Stelle seiner Schriften immer wieder hervorgehoben wird, nicht in der Askese und der Absonderung, wie wir gesagt haben, aus der alltäglichen Lebenswelt raus, sondern vielmehr in der Haltung des Dienstes, die sich nur im Handeln ausdrücken kann, in der Interaktion mit dieser Welt. Nur im täglichen Umgang mit den Herausforderungen der täglichen Lebensrealität und der Interaktion mit den Mitgeschöpfen entwickeln sich eben diese göttlichen Eigenschaften, die der Mensch bestimmt ist, sich anzueignen. Und in diesem ersten Taraus würde damit also das Konzept des Sein und Tun, was ja auch im Ruhi-Institut erwähnt wird, das würde hier eigentlich durchscheinen, wenn man so will. Das ist die Grundlage von diesem Sein und Tun im Institutsprozess, Messages von Universal House of Justice und so. Sein und Tun, ja. Also Baha'u'llah sagt, zum einen sollst du dich selbst erkennen und dann sollst du halt irgendwas machen für die Gesellschaft und so und auch danach streben halt, dass deine Handlungsmöglichkeiten, also in Klammern Wohlstand oder dergleichen, von dir auch zunimmt, damit du halt eben auch mehr machen kannst und das ist die Sein und Tun. Als verdienstvollste Haltung oder Handlung wird dabei von seiner Heiligkeit Baha'u'llah in diesem ersten Taras die geistige Befähigung der Mitmenschen hervorgehoben. Ja, die geistige Befähigung der Mitmenschen. Das ist so die verdienstvollste Handlung, die sie zum Dämmerort wahren Verstehens führt, heißt es ja in dieser Stelle. Und zu dem bringt, was ihnen wiederum zu Ruhm, Ehre und Größe gereicht. Also, man kann vielerlei die Wohlfahrt der Menschen fördern, aber jemand anderen Bewusstsein zu schenken, ist die verdienstvollste Haltung und Handlung. Also man muss es ja vor Augen führen. Du kannst ja durch deine Ausbildung, durch dein Studium einen Grad an Expertise in etwas erreichen, dass du in deinem Beruf halt auch dann eben vielleicht Wohlstand und sowas erreichst oder auch Anerkennung oder dergleichen, einfach auch viel machen kannst für die Gesellschaft. Und dann kannst du halt zum Beispiel ein Arzt werden, der hat eine bestimmte Tätigkeit als Arzt. Ein anderer Doktor für irgendwas, für Naturwissenschaften, hat irgendeine eigene Definition für das, was er tut. Oder halt eben durch eine Ausbildung irgendwas machen, worin man halt eben sehr gut ist und eben andere Menschen wirklich sehr stark unterstützen kann. Sogar Handwerker und so weiter. Was sehr, sehr, sehr wichtig ist, ja. Aber was entscheidend ist, ist, was hier Baha'u'llah sagt, dieses andere Menschen zum Dämmerort wahren Verstehens zu führen, das steht ja über jedem Berufssystem. Du kannst ja für alles eine Ausbildung machen und darin sehr gut werden, aber das kann jeder machen, unabhängig seines Berufszweiges und das steht über jeder andere Berufstätigkeit. Jeder Beruf ist Gottesdienst, jeder Beruf ist heilig, aber das ist das, was übergeordnet ist, dass du andere zum Dämmerorte wahren Verstehens führst, also dass du einen anderen Menschen bei der Hand nimmst, geistig, und ihn dazu führst, wie so ein kleines Kind, das nimmt, weil ich meine, wenn du eine Reife erreicht hast und andere Menschen zum Beispiel geistig noch keine Reife haben, dann passt das Bild. Du bist wie so ein Erwachsener und irgendwo im Kaufhaus oder so, wo auch immer, irgendwo ist, oder so einer Mall ist halt so ein Kind lost und er sucht seinen wahren Oheim oder Erzieher, Vater, wenn man so will, ist dann Baha'u'llah und du führst ihn sozusagen bei der Hand dahin und nichts Verdienstvolleres gibt es als das. Ja, und dann wird diese Person auch reif und kann jetzt seinerseits auch dann sich in der Welt des Seins, also in dieser Mall des Lebens, selbst zurechtfinden. Da heißt es ja, da weißt du, was zu Ruhm und Erhöhung und Erniedrigung und Armut, zu Ruhm und Schande führt. Das ist nämlich das, was die Reife des Menschen ausmacht, wird ja hier beschrieben im ersten Satz. Und dann kommt jemand dazu, dann kommt jemand auf dieses Level, aber jemanden dahin zu führen, dass er das erreicht, das ist das, was wir als Baha'i auch Lehrarbeit und Begleitung nennen. Und das ist eben das Verdienstvollste, was einem zuteil werden kann. Ihr kennt ja auch das Zitat von seiner Heiligkeit im Bab, wo es heißt, dass wenn jemand, dass derjenige, der jemanden begleitet hat, und der Begleitete, wenn die im Schatten der Sache Gottes bleiben, dass ihnen eben alle Wonnen des Paradieses und aller Lohn des Paradieses zuteil werden, ja, solange eben beide sich im Schatten der Sache Gottes befinden. Wird von seiner Heiligkeit der Bab schon als größter Verdienst beschrieben. Ja, und so liegt der Grad erworbener Vollkommenheit darin, Vollkommenheit zu verbreiten. Das ist hier sehr wichtig in diesem Absatz. Das kann man hier auch rauslesen. Das Baha'u'llah eigentlich sagt, erworbene Vollkommenheit, also diese Selbstoptimierung, von der ich gesprochen habe, die liegt darin, dass du andere optimierst, dass du Vollkommenheit verbreitest, dass du ein Sprecher, ein Moderator, ein Repräsentant für die Vollkommenheit bist. Und deswegen heißt es von Baha'u'llah hier unten auch, in der Tat beruht nach Ansicht der Weisen Urteilskraft auf scharfer Sehkraft. Also nicht jeder soll einfach ein Urteil geben, das ist Sehkraft, also dass man, das Baha'u'llah beschreibt es an anderer Stelle als, von allem das meistgeliebte ist mir die Gerechtigkeit, verborgene Wort Arabisch 2. Und dann beschreibt der Baha'u'llah, was diese Gerechtigkeit bedeutet. Dann heißt es aber am Ende, bedenke im Herzen, wie du sein solltest. Und dann, Gerechtigkeit ist meine Gabe und das Zeichen meiner Gnade. Und davor beschreibt er es, dass du mit eigenen Augen siehst, nicht mit denen anderer. Und durch eigene Erkenntnis Wissen erlangst, nicht durch die deines Nächsten. Und dann, bedenke im Herzen, wie du sein solltest. Also es ist die Fähigkeit des Menschen, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Und er braucht dieses Maß an Gerechtigkeit, um darüber unterscheiden zu können. Und dann kann auch nur ein Urteil fallen. Sonst Urteil ist dann sonst nur Präferenz und Favoritism, Geschmack, Vorliebe. Das funktioniert so nicht. Davon gibt es zu viel in der Welt. Reißt es auf Instagram zu gehen, ein Video, 200.000 Kommentare und man sieht, jeder sagt einfach irgendwas. Präferenz. Einfach nur Geschmackssache. Ja? Für diese oder jene Regierung, gegen das oder für das oder so. Aber ohne Begründung, einfach nur so. Und dementsprechend, wer Urteil geben soll nach Ansicht der Weisen, ist jemand, der scharfe Sehkraft hat. Und das Volk Baha'i sagt dann Baha'u'llah, und darauf wollte ich hinaus, muss in jeder Lage befolgen, was passend und ziemlich ist. Und muss die Menschen dazu anhalten. Also Vollkommenheit muss unsere Zierde sein. Und Vollkommenheit im Sinne von, dass wir das tun, was passend und ziemlich ist. Und auch noch in der Lage sein, andere Menschen dahin zu begleiten. Ja? Für andere ein Vorbild zu sein für Vollkommenheit. Diese geistige Befähigung setzt seine Heiligkeit Baha'u'llah dann an anderer Stelle in diesem Absatz auch mit der Bedeutung des im Koran erwähnten eschatologischen geraden Pfad gleich, dem sogenannten Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Mustaqim ist der gerade Pfad, von dem im Koran einige Male gesprochen wird, aber der laut der Eschatologie des Islam am jüngsten Tag erscheinen soll, als eine Brücke, die schärfer ist als ein Schwert und schmaler als ein Haar. Und die ist dann gespannt über der Hölle sozusagen, man muss da drüber kommen, um sozusagen in der Sphäre der Wahrheit oder in der Obhut der Wahrheit zu sein, ja, dahin zu gelangen. Das wurde zigmal in den Schriften noch interpretiert, aufgegriffen, manchmal als Referenz, manchmal als Analogie oder anderweitig. Auch in viel mystischer Dichtung kam das immer mal wieder vor, diese Geschichte von diesem Sirat. Aber hier sagt Baha'u'llah im Grunde, der gerade Pfad, ja, an anderer Stelle sagt er, ja, es ist eine Offenbarung. An anderer Stelle sagt er, es ist die Befolgung seiner Gebote. Hier sagt seine Heiligkeit Baha'u'llah, dass eigentlich die geistige Befähigung eines Menschen hin zu Vollkommenheit bedeutet, den geraden Pfad zu gehen. Oder die Erscheinung oder mit der Erscheinung des geraden Pfades korreliert. Das ist diese Stelle, wo es auch heißt, sie leiten die Völker der Welt auf den geraden Pfad, diejenigen, die sozusagen an der Wahrheit Baha'u'llahs Anteil nehmen, und unterweisen die Menschheit in allem, was Fortschritt und Erhöhung fördert. Der gerade Pfad ist derjenige, welchen den Menschen zum Morgen der Wahrnehmung, zum Dämmerort wahren Verstehens führt und ihn zu dem bringt, was ihm zu Ruhm, Ehre und Größe gereicht. Übrigens nur, in Klammern, der gerade Pfad, auch wenn es nicht so bezeichnet wurde, aber es ist offensichtlich, dass damit auch zum Beispiel die Geschichte von Moses gemeint ist, als er das Meer gespalten hat, das Rote Meer, wo dann sozusagen die Ägypter drin ertrunken sind, aber das Volk Israels durchlaufen konnte, ja, als sie Moses Befehl folgten sozusagen, ja. Das ist sozusagen der gerade Pfad, ist die Offenbarung. Es ist der Weg Gottes und so. Und Baha'u'llah beschreibt es hier als nicht nur die Erkenntnis von dir, sondern er bringt es ja in den Kontext, dass du ein Führer der Menschen wirst. Dass du sozusagen ein Abbild der Vollkommenheit für die Menschen bist. Ein Wegweiser zum Dämmerort wahren Verstehens. Dass du eine Ursache dafür bist, dass andere zu Ruhm, Ehre und Größe kommen. Ja? Und dabei ist, jetzt nochmal zu einem anderen Aspekt des Absatzes zu kommen, dabei ist Wohlstand, den der Mensch durch seine hingebungsvolle Tätigkeit erhält, anders als in manch religiösen Traditionen, das hatte ich ja schon gesagt, von Baha'u'llah an dieser Stelle explizit als lobenswert bestätigt. Und im Hinblick auf die Erlangung geistiger Reife und der vertieften Selbsterkenntnis des Menschen bezeichnet seine Heiligkeit Baha'u'llah den Wohlstand in diesem ersten Taras sogar als notwendig. Nicht zuletzt, da dieser ein Mittel zum Zweck ist, um anderen Menschen zu helfen, das Wohl anderer zu fördern, für den Fortschritt der Sache Gottes zu spenden und sich weitere Wege für den persönlichen Dienst an der Menschheit zu ermöglichen und allen voran nicht die Ursache für Umstände anderer Menschen zu werden. Also für den Steuerzahler, den anonymen Steuerzahler oder aber halt jetzt zum Beispiel Familie, Freunde und so weiter und so fort, ja. Was ja natürlich an sich ja nicht schlecht ist, also schlimm ist, Hilfe entgegenzunehmen und so und vielmal. Oft ist es im Leben ja schon so, dass natürlich die Umstände so sind, dass wir auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Worum es ja aber bei Baha'u'llah geht, ist, dass der Mensch generell, und deswegen sagt, das ist notwendig, der Wohlstand, dass du generell nicht die Tendenz haben sollst, ein Umstand für andere zu sein. Ja, wenn das im Leben mal passiert, oder das ist ja klar, also ich meine, die Freunde im Iran auch, die werden supported und dergleichen von anderen Freunden, die etwas mehr Wohlstand, denen ein bisschen mehr Wohlstand beschieden sein darf, aufgrund der Umstände, die halt gegeben sind und so. Und auch früher, als die Gefährten natürlich in Acker und so verbannt waren, da hatte Baha'u'llah natürlich alle angehalten, selber auch zu arbeiten und die haben ja eben nur wenige Münzen nur verdient pro Tag oder so, aber die auch kaum für irgendwas gereicht haben. Und trotzdem wurden die natürlich auch durch Spenden unterstützt von den Gefährten im Iran und anderweitig. Aber ich meine, was hier für Baha'u'llah entscheidend ist, ist, dass der Mensch nicht die Tendenz inne hat, zum Umstand für andere zu werden und dass er zumindest damit danach strebt, dass er die Umstände für andere mildert, ja. Und Abdu'l-Bahá hat nämlich auch das geistige Leben so zusammengefasst, interessanterweise. Es gibt in den Memoiren von Shori Effendi eine Episode, da hat Abdu'l-Bahá zu Shori Effendi gesagt, dass der Wesenszug von Baha'u'llahs Erziehung ihm gegenüber, also Baha'u'llahs Vater als Erzieher, dass der wesentlichste Charakterzug der Erziehung gewesen ist, dass er ihn dazu erzogen hat, niemals zur Ursache für die Umstände anderer zu werden. Also jemand anderen Umstände zu bereiten oder dergleichen. Ja? Und also auch über den Kontext hinaus, den ich jetzt gerade erwähnt habe, aber ich meine generell. So, das heißt also, das ist halt einfach ein Charakter, das ist ein Charakteristika von einem geistigen Lebensweg, ja. Und das bedeutet nicht, dass es schlecht oder falsch ist, Hilfe entgegenzunehmen. Das bedeutet einfach im Grunde, das charakterisiert eine Haltung. Und die Haltung ist, dass ich danach strebe oder mein Äußerstes tue, nicht für andere zu einem Umstand zu werden. Und deswegen beschreibt es hier Baha'u'llah eben mit der Notwendigkeit des Wohlstandes, wenn der Mensch eben diese geistige Reife erreicht hat. Und als Materialismus wird im Grunde in der Baha'i-Ethik nicht der Besitz an sich verstanden, das ist uns klar, sondern die Haltung des Menschen, welcher den Besitz als Selbstzweck verstehen würde. Wenn Besitz also ein Mittel zum Zweck ist, ist er heilig. Wenn er Selbstzweck ist, dann ist er eben verwerflich. Ja? Hingegen ist Wohlstand und Reichtum, wenn er als Mittel zum Zweck verstanden wird, insofern das Herz frei davon ist, niemals verwerflich, immer gut, insbesondere wenn der Mensch für seinen Verdienst hingebungsvoll gearbeitet hat und dann ist es tatsächlich insbesondere annehmbar. Und dementsprechend sagt Baha'u'llah auch, dass sogar die Menschen, die viel Wohlstand haben und diesen für andere benutzen und sich davon nicht von Gott fernhalten lassen, dass die sogar die beste Stufe innehaben. Ja, weil es eben mit einer ethischen Verantwortung einhergeht, bestimmte Handlungsmöglichkeiten unter anderem durch Besitz inne zu haben. Und in diesem Sinne des Strebens nach geistiger und charakterlicher Vollkommenheit hängt die Selbsterkenntnis zudem untrennbar damit zusammen, im Rahmen der Lebenswirklichkeit auch all jene Wirkkräfte zu identifizieren, die eben konstruktiv oder destruktiven Einfluss auf die Charakterbildung und die Seele des Einzelnen auszuüben vermögen. Da heißt es ja von Baha'u'llah, dass der Mensch sich selbst erkenne und unterscheiden soll, was zur Erhöhung und Erniedrigung, zu Ruhm und Schande, zu Reichtum und Armut führt. Ja, also es ist eine Pflicht des Menschen oder beziehungsweise ein reifer Mensch würde so leben. Also dass er eben sozusagen identifiziert, was in der Lebenswirklichkeit konstruktiven Einfluss auf ihn haben kann, was destruktiven Einfluss hat, und der Umgang wird dementsprechend auch geklärt. Nachdem also Baha'u'llah dann dem Wunsche Geltung verleiht, die Menschheit möge an diesem Tage den ausgeführten Zweck, ja, der geistigen Bestimmung erkennen, für den jeder einzelne Mensch ins Leben gerufen wurde, bekräftigt er dann, dass alles, was dazu beiträgt, die geistige Sehkraft und Wahrnehmung des Menschen in dieser Hinsicht zu schärfen, in dieser Sendung vor Gott annehmbar ist, worauf er seine Gläubigen, also das Volk Bahá'ís, mit der ehrwürdigen Aufgabe betraut, die Menschen als Wegweiser und lebendige Beispiele zu befähigen, Anteil an Vollkommenheit zu nehmen. Das hatten wir schon erwähnt, aber was ich hier betonen wollte, war nochmal, dass Baha'u'llah sagt, dass alles, was dazu beiträgt, die geistige Sehkraft und Wahrnehmung des Menschen zu schärfen, vor Gott annehmbar ist. Also es gibt nicht nur bestimmte Wege, wie man Lehrarbeit machen darf, Lehrarbeit machen soll oder wie immer man halt eben ein einzigartiges, unvergleichliches Gespräch mit jemandem führt, sondern es geht eigentlich darum, dass alles, was Sehkraft schärft, vor Gott annehmbar ist. An anderer Stelle sagt der Baha'u'llah, dass alle Bücher, die Wissen vermitteln, annehmbar sind. Es müssen nicht nur Baha'i-Bücher sein, sagt er an anderer Stelle. Und warnt uns dann zu kritisch, Schriften von den Nicht-Baha'is zu lesen oder so. Ja, und in diesem Falle sagt Baha'u'llah, betont hier tatsächlich, dass alles, was die Sehkraft schärft, annehmbar ist. Und das kann Kunst sein. Das kann also ein kreativer Impuls gewesen sein oder dergleichen. Was auch in klarem Kontrast steht, wenn Baha'u'llah das hier sagt, zu den früheren Religionen, wo Musik verboten war im Islam oder dergleichen, ja? Wo viele Formen von Kunst, Ausdrucksformen von Kunst verpönt waren. Und hier betont Baha'u'llah alles, was das Herz bewegt, was das Bewusstsein schärft, sei es jetzt dann halt ein Rap-Text, sei das dann halt was Gemaltes, sei das ein Song, den wir mit Gitarre gemeinsam alle singen, oder was auch, jetzt haben wir nur diese Formen von Kunst jetzt auch genannt, die jetzt auch einfach sehr gängig sind. Aber alles, Beispiele, Analogien, all das, was eben hilft, dass der Mensch ein Verständnis von der Größe der Sache Baha'u'llahs gewinnt, von seinem eigenen Menschsein, die Stufe seines Menschseins besser versteht, all das ist vor Gott annehmbar. Das sind alles Mittel, um den Menschen auf diese Wege zu führen. Ja? Und bei weiterer Betrachtung dann der folgenden Lehrsätze, wenn wir jetzt bei dem ersten hier abschließen, könnte man annehmen, dass alles, was danach kommt, im Grunde eigentlich ergänzende Aspekte und Facette dieses ersten Tadas sind, der ja eigentlich das Streben des Menschen nach seiner gottgegebenen Bestimmung, seine Entwicklung von Vollkommenheit und geistiger Reife in den Mittelpunkt stellt. Alles, was danach noch kommt, wage ich zu behaupten, nehme ich vorweg, sind eigentlich Kommentare zu diesem ersten Absatz. Und dieser erste Absatz war tatsächlich so wichtig, dass wir heute auch so ausführlich, glaube ich, über jeden Satz sprechen mussten. Ich glaube, da steckt wirklich immer noch, also wir haben Konzepte genannt. Jedes dieser Konzepte, das steckt noch weit mehr dahinter für unser persönliches Leben, als wir jetzt hier an dieser Stelle gesagt haben. Sehr viel weitere Unterpunkte, sehr viel weitere Beispiele aus den Schriften, sehr viel weitere Aussagen, die man natürlich hinzuziehen muss aus den Schriften, um das Konzept Sein und Tun für sich zu erschließen, die Selbsterkenntnis nochmal zu vertiefen, das Konzept von Sehkraft zu vertiefen, dass alles annehmbar ist vor Gott, was zur Bewusstseinsbildung beiträgt und so. Dieses Konzept, was zur Erhöhung und Erniedrigung von uns führt, dass wir imstande sein sollen, dazwischen zu unterscheiden. All das sind wichtige Konzepte, die alle noch Unterkonzepte haben und worüber wir noch sehr lange reden können. An dieser Stelle machen wir heute schon ein bisschen früher Schluss, weil es halt einfach, glaube ich, sehr viel Information war. Aber was wichtig ist, nochmal zu vergegenwärtigen, ich glaube, einen Satz muss ich noch sagen. Alles, was wir heute besprochen haben, in diesem ersten Tadas, ist ja irgendwie Teil von der Agenda vom Institutsprozess. Dieses Konzept bei der Junior-Jugendgruppe, wie es das Universalhaus damals beschrieben hat, vor 15 Jahren ungefähr, 13 Jahren, wo es dann hieß, dass die Junior-Jugendgruppe im Sinne, also jetzt paraphrasiert in dem Sinne, das ist, eine Gruppe ist, wo Teilnehmer befähigt werden sollen, zwischen konstruktiven und destruktiven Wirkkräften zu unterscheiden. Und damit wurde damals das Junior-Jugendgruppenprogramm beschrieben, sehr treffend, aber eigentlich diese Beschreibung dann des Junior-Jugendgruppenprogramms, dieser Absatz, wenn wir nicht wüssten, es geht um Junior-Jugendgruppe, könntest du auch sagen, Universalhaus hat damit eigentlich das Konzept von Religion beschrieben. So ein Absatz gewesen damals in der Botschaft von 2013 oder so. Und auf jeden Fall, da wurde dann beschrieben, was die Junior-Jugendgruppe dann eben ausmacht, dass wir eben da mit, also mit welcher Art Adressat wir es zu tun haben, worum es geht, aber im Endeffekt halt das Wichtigste, dass es halt um die Unterscheidung von destruktiven und konstruktiven Wirkkräften geht. Und im Endeffekt in diesem Absatz von dem Tablett von Tarazat ging es ja auch eigentlich genau darum, das Konzept von Sein und Tun, also Selbsterkenntnis und dann musst du tätig sein. Auch das ist ja Inhalt von Institutsprozess, dass du selber teilnimmst an den Kursen, aber dann jeder Kurs eigentlich von dir abverlangt, dass du dann irgendwas außerhalb des Kurses nochmal für die Community oder für die breitere Gesellschaft machst. Und all die Sachen, also ich meine, viele der Konzepte, die wir hier besprochen haben, fast alle, die finden wir in dem Institutsprozess in der Praxis vermittelt. Und interessant eben an dieser Stelle, dass Bahá'u'lláh das alles im Tarazat-Tablett so im ersten Absatz dargelegt hat, im ersten Tarazat. Und Tarazat, wisst ihr, geht ja, wie ich schon gesagt habe, um Schmuck, Schmuckstücke, Zierde, die eben den Charakter, das Denken, das Bewusstsein und die Identität eines Menschen, der sich Bahá'u'lláh zuwendet, eben kleiden sollen und dementsprechend also das Allerwichtigste am Anfang, die Selbsterkenntnis, die ja auch dann, wenn wir sagen, Tarazat ist ein Ergänzungstablett zum Kitab Aqdas, dann müssen wir uns immer daran erinnern, was ich schon vorhin gesagt habe, erster Absatz im Kitab Aqdas, das ist die Anerkennung der Manifestation. Hier geht es um die Selbsterkenntnis, die beiden Dinge müssen wir zusammenlegen und kommen dann zu dem Entschluss, das kommt zu dem Schluss dann eigentlich, dass unser Verständnis von Bahá'u'lláh und seinem Willen in dem Maße zunimmt, je mehr wir danach streben, eine bessere Version unserer selbst zu werden. Und das ist eigentlich, wenn wir sehr einfach sagen wollen, runterbrechen wollen, alles Komplexere, was wir heute gehört haben, wir runterbrechen wollen, heißt es eigentlich, dass Religion ein lebendiger Prozess in deinem Leben sein muss. Es ist etwas Progressives, es ist etwas Fortlaufendes in deinem Leben. Fortschreitende Gottesoffenbarung ist nicht nur von Religion zu Religion, ist auch von Schahnam in seinen 30ern zu seinen 40ern. Ja, von seinen 20ern hin zu den 30ern und so weiter. Das heißt, im Leben erleben wir auch fortschreitende Gottesoffenbarung, so wie sich im Bahá'u'lláhs Größe mir fortschreitend im Leben, wenn ich als Gefäß größer werden sollte, wie er sich mir größer offenbart. Natürlich unterscheidet sich das Maß vielleicht irgendwann im Leben mit dem, was wir vielleicht von Kinderklasse wussten und so, wo wir die Bahá'í-Sache noch ein bisschen selbstverständlich genommen haben. Das nimmt dann zu und es muss zunehmen. Und das ist die persönliche, fortschreitende Gottesoffenbarung, die du durchlebst. Und darum geht es eigentlich, glaube ich, in diesem ersten Teil aus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, geschätzte Freunde. Und denke dann, für heute können wir dann zum Schluss kommen.